Heute der Niedergang der soziokulturellen Projekte. Sie fingen allesamt mit großem Elan an. Die soziokulturellen Projekte, basisdemokratisch wollten sie sein, einen anderen Umgang mit Menschen pflegen, respektvoll, auf Augenhöhe. Alle sollten sich einbringen und entfalten können. Gerade jene, die am Rand stehen, sollten Gehör finden. Jahre später, sicher nicht wenige dieser Projekte an inneren Kriegszuständen dahin, enden im Streit und oder werden von einer Gruppe oder einer Einzelperson übernommen, die fortan das Sagen hat, die große Linie bestimmt und alle Andersdenkenden ausweist. Aus der Basisdemokratie wird schlimmstenfalls eine Diktatur. Auf dem Weg dahin entfalten sich unter Umständen alle Verfahrensweisen, die in der Politik sogenannter Drittweltstaaten als Filz, Korruption und Unterdrückung wahrgenommen werden. Dabei hatte doch alles mit solchen Idealen begonnen. Nun, für eine kooperative Gemeinschaft, die in der Lage ist, Dinge von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, verschiedene Interessen zu vereinen, Konflikte befriedigend zu lösen und gemeinsam etwas zu errichten, bedarf es gewisser Voraussetzungen. Es bedarf einer gemeinsamen Grundlage, gemeinsamen Idealen und einer fortwährenden Ausarbeitung der Umsetzung dieser Ideale. Es bedarf dazu des Vertrauens, Gehör zu finden, sich verständigen zu können, einander zuhören zu können, die Sicht des anderen einnehmen und mitzudenken. Was können wir tun, um eine befriedigende Lösung für alle zu finden? Wie lösen wir Konflikte nachhaltig? Zusammengefasst: Es bedarf kooperativer Haltungen und Verhaltensstrukturen sowie demokratischer Institutionen und Verfahrensweisen, um solche Ideale umzusetzen. Wir sind aber keine Menschen, die in einer vorwiegend kooperativen Gesellschaft groß geworden sind. Wir sind die Erben der Eroberungsgesellschaften. Wir kämpfen darum, Gehör zu finden, das durchzusetzen, was uns wichtig ist. Mensch neigt dazu, das abzuwehren, was dem anscheinend oder tatsächlich entgegensteht. Mensch neigt dazu, Bündnisse zu schließen. Mensch sucht nach Konsens, bildet diesen durch Gespräche und verteidigt diesen Konsens. Ein Konsens kann Gruppen oder Grüppchen bildend wirken, und zwar vornehmlich gegen ein Außen, das als dem entgegenstehend wahrgenommen wird. Und ganz schnell befinden wir uns mitten in einem Kriegszustand, der, wenn ein zugrunde liegender Konflikt nicht gelöst wird, in einen Stellungskrieg ausartet, in dem keine Sachlagen mehr diskutiert, sondern nur noch auf die Gegenpartei gefeuert wird. Aus allen Rohren und mit allen Mitteln. Wer erringt den Sieg? Wer hat nun das Sagen? All das resultiert aus menschlichen Reaktionen, sich durchsetzen zu wollen, Kritik als Angriff zu empfinden, den es abzuwehren gilt, ist naheliegend. Unterstützung zu suchen, Koalitionen zu bilden, sich bei stärker empfundener Bedrohung zusammenzuschließen, einen immer stärkeren inneren Konsens suchen und alle Abweichungen ahnden. Alles menschliche Strategien, die sich im Lauf der Evolution bewährt haben, um das eigene Überleben zu sichern. Wir Menschen verfügen allerdings über eine große Palette an Reaktionen. die von unserer Wahrnehmung bestimmt werden. Wir greifen auf das zurück, was wir gelernt haben, was den Strategien der Umwelt entspricht, in der wir groß geworden sind. Unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen und die Bonobos, leben in unterschiedlichen Lebensräumen und haben unterschiedliche Verhaltensweisen entwickelt. Oder wie eine Matriarchatsforscherin, die Matriarchate als Versorgungsgesellschaften sieht, einmal gesagt hat: Wir sind keine matriarchalen Menschen. Wenn man eine ursprüngliche, durch die Biologie bestimmte Arbeitsteilung der Geschlechter annimmt, so macht es Sinn, dass eine Jagdgesellschaft wenig Worte verliert und mit einem geschickten, erfahrenen Anführer gut funktioniert. Die Besprechung von Angelegenheiten der Gruppe dagegen am heimischen Herd in der Runde erfolgt und besonders häufig von jenen betrieben wird, die sich aufzuchtstechnisch und altersgegeben dort am meisten aufhalten. Da wir aber alle Anlagen in uns haben, kann jedes auch alle Verfahrensweisen adaptieren. Sie müssen eben auch erlernt sein. Der Vergleich mit der Jagd oder gar Kriegsgesellschaft und den Beratungen am heimischen Herd ist vielleicht gar nicht so schlecht. Basisdemokratie ist behäbig, langsam, aufwendig, selbst für die, die sie erlernt haben. Für das Tagesgeschäft bedarf es schneller Entscheidungen und zentraler Organisation. So bildet sich ein zentrales Team, das für die Geschicke der Organisation wegweisend wird. Das Team wird einen gewissen Konsens anstreben und über Eingriffe in seine Arbeit nicht sehr erfreut sein. Es wird sich unter Umständen nicht einfach nur als Repräsentanten, sondern als das eigentliche Projekt wahrnehmen. Nun kommt es darauf an, wie geschlossen oder öffnend dieses Team agiert. Wie wird mit Kritik umgegangen? Mit Konflikten innerhalb und außerhalb? Welche Freundeskreise und Einstellungen gibt es im Projekt? Man möchte gerne auf einer Wellenlänge sein und zieht Menschen an, die dem entsprechen, wendet sich von denen ab, die dem nicht entsprechen. Dazu kommt, dass soziokulturelle Projekte im Allgemeinen von Menschen gegründet werden, die ich als weiße Ritter bezeichne. Menschen, die das Gefühl haben, dass hier etwas falsch läuft, gegen das man sich wehren muss. Sie tun dies, indem sie eine Gegenstruktur schaffen wollen, tragen aber die Struktur dessen, was sie bekämpfen, ebenfalls in sich. Ein bestimmender Faktor dabei ist Angst, oder besser das Gefühl der Bedrohung, das Gefühl, sich zur Wehr setzen zu müssen, gegen etwas kämpfen zu müssen. Das Gefühl der Bedrohung kann eine Gruppe zusammenschweißen. Wichtig ist aber auch Vertrauen. Je größer das Gefühl der Bedrohung, der Dringlichkeit, desto größer der Druck, die Abschottung nach außen und die Kontrolle nach innen. Nun gibt es jeweils verschiedene Menschentypen. Es gibt Menschen mit Persönlichkeiten und Strategien, die ihnen Einfluss verschaffen. Das kann eine Form von präsentierter Stärke sein, die eine befriedigende Ordnung verspricht. Es kann aber auch eine charmbegabte Person mit großen Netzwerkfähigkeiten sein, die gar nicht in Erscheinung tritt, aber als Gruppenbildner und Meinungsmacher fungiert. Wenn diese Personen das Bestreben haben, die Geschicke des gesamten Projekts zu bestimmen, entweder weil sie sich eine solche Position wünschen oder glauben, sie einnehmen zu müssen, um Ordnung zu schaffen, wird ihnen das höchstwahrscheinlich früher oder später gelingen. Je nach Position, die sie besetzen und je nach Gefolgschaft, die sie um sich versammeln. Das kann leise und unbemerkt vonstatten gehen. Oder mit heftigen Kämpfen, sowie mit allen Abstufungen dazwischen. Die Gruppierung, die dem Zentrum der Macht am nächsten steht, hat dabei naturgemäß die besseren Voraussetzungen, siegreich hervorzugehen und künftig die Geschicke des Projektes zu bestimmen. Diejenigen, die sich nicht durchsetzen konnten, werden sich zurückziehen, entweder innerhalb des Projektes sich nicht mehr engagieren oder ganz das Projekt verlassen. Machtwechsel sind im Allgemeinen von Säuberungswellen begleitet. Menschen gehen oder werden gegangen. Und dann? Werden Kontrolle über den Konsens und Ausgrenzung aller, die diesem nicht entsprechen, weiterhin bestimmend bleiben? Posten nur an ausgewählte Personen vergeben? Wird Kritik weiterhin reflexartig abgewehrt? Wird bei auftretenden Problemen weiterhin ein Schuldiger ausgemacht, den es zu entfernen gilt? Einfache Antworten, die die eigene Position stärkten. Diese Methoden des Kampfes haben sich als erfolgreich erwiesen, aber sie hatten auch Kosten. Wie wird es weitergehen? Es gibt durchaus geschickte Führungspersönlichkeiten, denen es gelingt, ein Gefüge aus Belohnung und Bestrafung, Einbeziehung und Ausgrenzung aufrechtzuerhalten, die jedem einen genau umgrenzten Spielraum zuweist, gerade so, dass das ganze Gefüge weiter funktioniert. Aber was geschieht, wenn die geschickt agierende Führungsperson abtritt? Soweit ich weiß, gibt es inzwischen Literatur zu diesem Thema. Menschen, die in soziokulturellen Projekten arbeiteten und oder lebten und die ihre Erfahrungen analysieren und Verfahren zur Wahrung und Verwirklichung ihrer Ziele entwickelten. Ja, wie ist das mit soziokulturellen Projekten, die ihre Vision verlieren? Die sich in einem Kriegszustand wiederfinden. Gibt es wirklich keine anderen Möglichkeiten als Kampf und Machtübernahme mit allen Begleiterscheinungen? Gibt es die Chance einer nachhaltigen Lösung der Konflikte? Gibt es eine Chance auf eine Wiederbelebung der Visionen dieses oder jenes Projektes? Wie? Auf welcher Basis? Das ist eine ernste Frage meinerseits. Dieser Text ist nachzuhören auf meinem Blog und Podcast »Was sagt ihr da?« auf der Homepage der Wissenwelle. Hilfreiche Tipps und konstruktive Anmerkungen sind willkommen.